Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Da Jesus sagt, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Mit diesem Wochenspruch über dieser neuen Woche grüßen wir Sie ganz herzlich, freuen uns, dass wir im Namen Jesu diesen Gottesdienst feiern dürfen. Und ich bin besonders dankbar für unseren Prediger heute, Herr Dr. Eberhard Hahn. Oh, jetzt habe ich auch den Titel noch falsch gesagt. Wir kennen uns zum Glück schon sehr lange. Ja, er war lange Studienleiter im Albrecht-Bingel-Haus und hat auch einschlägige Erfahrungen mit Diakonissen, denn er war Rektor in Gunzenhausen. Und jetzt gerade ist er Notrufsäule und ehrenamtlicher Helfer in unserem Engpass. Vielen herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Ganz kurzfristig hat er sich bereit erklärt. Heute ist der Sonntag Estomihi, sei mir ein starker Fels, zu dem ich immer fliehen kann. Ist doch eine schöne Überschrift für diesen Sonntag und für diese Woche. Ja, als Schriftlesung hören wir Gottes Worte aus Jesaja 53, von Vers 2 bis 6. Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Unter seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Ja, um diesen Heiland Jesus geht's heute Morgen. Wir beten. Herr Jesus, danke, dass du uns diesen Sonntag miteinander schenkst. Die Zeit, wo wir extra Zeit haben, um dir zu begegnen und auf dein Wort zu hören. Und das möchten wir gern heute Morgen auch. Wir möchten dich anschauen, den wunderbaren Herrn und Heiland. Schenk uns doch ein waches Herz für dich und für dein Wort. Du weißt, was uns alles beschäftigt und was uns auch innerlich ablenken will. Aber schenk uns doch, dass wir ein gutes, offenes Herz haben. Dass du selber mit jedem von uns reden kannst. Dass du dich in deiner Liebe uns zeigen kannst. Herr Jesus, und wir möchten jetzt auch in der Stille dir das bringen, was uns gerade ganz aktuell auf dem Herzen liegt. Du erhörst unser Gebet. Darum kommen wir zu dir. Amen.
Auch ich möchte Sie sehr herzlich heute Morgen begrüßen und ich freue mich, wie auch sonst, hier wieder bei Ihnen zu sein, um miteinander Gottesdienst zu feiern. Hört Gottes Wort aus dem Markus-Evangelium im Kapitel 8, Markus 8, die Verse 31 bis 38. Markus 8, 31 bis 38. Und Jesus fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Liebe Schwestern und Brüder, unterwegs mit Jesus Christus, das ist der Tenor dieses Abschnitts. Aber was für ein seltsamer Weg ist es, den Jesus geht und auf dem er seine Nachfolger mitnimmt? Wer in aller Welt soll diesen Weg verstehen können? Petrus hat ihn nicht verstanden. Viele Zeitgenossen haben ihn nicht verstanden. Und wir selbst, mindestens wenn ich von mir ausgehe, haben wohl auch immer wieder große Probleme damit. Und doch hängt vieles, letztlich eigentlich alles davon ab, dass wir diesen Weg begreifen, den Kreuzweg. Denn sonst bleibt uns im tiefsten verborgen, was es mit Jesus und seinem Werk auf sich hat. Und deshalb möchte ich Sie einladen, mitzugehen, um zu hören, zu begreifen, zu glauben. Denn so eigenartig es auch auf den ersten Blick scheint, dieser Weg von Jesus, der Kreuzweg, ist nicht weniger als der Weg zum Leben. Und deshalb wollen wir ihn mitgehen. Zunächst unterwegs mit Jesus Christus, der sein Leben hingibt. Eine Frau, ein Mann will nach oben. So lassen sich ungezählte Lebenswege in den verschiedensten Bereichen unserer Gesellschaft kennzeichnen. Karriere machen, es zu etwas bringen, Leistungen vorweisen. Vielleicht gucken Sie auch mal in den Fernseher rein in diesen weltmeisterschaftlichen Tagen und da geht es um nichts anderes. Auf diese Melodie ist unsere Welt gestimmt. Und es ist nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb von Kirche und Gemeinde so. Auch hier gibt es Aufgaben und Positionen, die man erstreben und einnehmen kann. Unser Blick, unsere Orientierung geht nach oben. Dorthin will ich kommen, dafür kremple ich schon mal die Ärmel hoch. Und man könnte annehmen, auch Jesus kommt nach oben. In den Versen vor unserem Abschnitt geht es um die Frage, welchen Stellenwert nimmt Jesus in seinem Volk ein? Gewissermaßen eine Art von Politbarometer. Und die Umfrageergebnisse seiner Jünger sind durchaus verheißungsvoll. Du bist der wiedererstandene Täufer Johannes. Du bist Elia, der höchst wirkungsvolle Gottesstreiter. Du bist einer der Propheten, der in schwieriger Zeit von Gott gesandt wird. Und Petrus setzt dem noch eins drauf: Du bist der Christus, der Messias, der erwartete Retter. Du bist der Hoffnungsträger. So wie zu allen Zeiten die Blicke von Menschen auf den Hoffnungsträger gerichtet waren. Denken Sie an das, was in diesen Tagen im Blick auf die Zeit vor 90 Jahren weitergegeben wird. Oder im Blick auf einen Obama damals in den Vereinigten Staaten. Oder Sie schauen nach Osten und finden dort, für die Menschen dort, Hoffnungsträger. Und wenn dieser Trend bei Jesus anhält, dann kann man sich ausrechnen, wie es weitergeht. In Jerusalem könnte es wieder einmal zur Wende kommen. Wenn hier der von Gott Gesandte an die Öffentlichkeit tritt, dann wird die Welt mit einem Schlag verändert. Ein Mann auf dem Weg nach oben und die Jünger ganz nahe bei ihm auf diesem Weg dabei. Aber jetzt der Gegenschlag. Jesus fing an, sie zu lehren: Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Das ist nicht nur ein Karriereknick, das ist die Katastrophe. Das ist das Ende aller geheimen und offenen Wünsche und Erwartungen. Was soll das? Auf diese Weise wird es nie zu einer Veränderung kommen. Was hilft es schon, wenn ein Hoffnungsträger leidet und stirbt? Wozu soll es gut sein, wenn dieser doch von Gott geschenkte Weg nach oben so jäh abgebrochen wird? Fragen über Fragen, Rätsel von A bis Z. Petrus kommt Jesus freundschaftlich zu Hilfe. Er nimmt ihn auf die Seite und bemüht sich, das Schlimmste zu verhindern. Er redet Jesus ernstlich und eindringlich zu. So etwas darf es nicht geben. Vielleicht hast du ja einen schwachen, einen depressiven Moment, Jesus. Da muss man dir raushelfen. Der gottgewollte Weg der Rettung des Volkes darf nicht von solch düsteren Gedanken unterbrochen werden. Aber völlig unbegreiflich die Reaktion von Jesus. In der gleichen eindringlichen Weise wendet er sich an seine Jünger und urteilt so, dass man nur den Kopf schütteln kann. Was du willst, Petrus, ist satanisch und hat mit Gott nichts zu tun. Denn mit dieser deiner Meinung bist du geradezu zum Werkzeug des Widersachers geworden. Deshalb geh weg von mir, Satan. Wir wollen nach oben, die Jünger wollen nach oben, sie wollen, dass Jesus nach oben kommt. Aber er sagt, Gott will es anders. Er will nach unten und ich will es auch. Warum? Weil nur so das Heil kommen kann. Weil nur so Frieden wird, Vergebung, neues Leben. Wir wollen die heile Welt, ein friedliches Leben, heute mehr denn je. Das äußere und das innere Glück. Und das soll uns ja keineswegs ausgeredet werden. Christen sind keine Pessimisten. Aber es gibt nur einen Weg zum Heil. Und das ist eben der Weg, den Jesus geht. Wenn er nur die Besatzer in Israel, die Römer, vertrieben hätte, wären die äußeren Verhältnisse für eine Zeit anders geworden, aber die Menschen wären dieselben geblieben. Wenn er eine Umverteilung der Güter vorgenommen hätte, was vielfach auch heute gefordert wird, dann wären die Herzen trotzdem die alten geblieben. Jesus geht es nicht um das Vordergründige, das Oberflächliche, sondern um die Wurzel, um das Zentrum des menschlichen Lebens. Er verändert radikal im Herzen. Gottes Anspruch auf das Herz lehnten die meisten Menschen ab. Einige religiöse Übungen, das war überhaupt keine Frage. Die Beobachtung der wichtigsten Gebote, daran sollte es nicht fehlen. Aber ihm mit Haut und Haar zu dienen, so wie es das erste Gebot forderte, das war zu viel. Dort kam es zum tödlichen Konflikt. Jesus stirbt, aber oh Wunder, sein Tod ist das Opfer für die Menschen, für uns alle. Gottes Recht wird bestätigt, indem er sich selbst dahingibt. Verworfen werden, wie Jesus von sich sagt, das heißt abgelehnt, an den Rand gedrängt, ausgelöscht werden. Und Jesus verwendet dafür das Bild vom Weizenkorn. Wenn ein Korn ausgesät wird, dann löst es sich auf. Wenigstens sieht es so aus. Es stirbt, es vergeht, aber, oh Wunder, gerade dadurch wird neues Leben ermöglicht. Und zwar vielfältig. Wenn es nicht in die Erde geworfen wird, wenn es nicht dahin gegeben wird, dann bleibt es für sich. So aber, durch den Tod bringt es viel Frucht. Das will Gott. Und deshalb sagt Jesus, der Menschensohn muss viel leiden. Gott will das so. Das geschieht nach Gottes heilvollem Willen. Und deshalb ist alles andere menschlich und eben nicht göttlich gedacht. Wenn wir unsere Maßstäbe an diese Geschichte anlegen, werden wir uns kopfschüttelnd von ihr abwenden. Nur wenn wir uns von ihr zeigen lassen, was Gott eigentlich will, wie er die Dinge beurteilt, welchen Maßstab er anlegt, werden wir anfangen zu begreifen. Und wir werden anfangen darüber zu staunen, dass Gott uns seine Liebe auf gerade diese Weise zeigt. Wir werden erkennen, dass Jesus an unserer Stelle stirbt und so den Weg zu Gott öffnet. Sein Opfer bringt uns die Freiheit, den Zugang zu dem Gott, zu dem wir jetzt beten dürfen und den wir jetzt Vater nennen dürfen. Unterwegs mit Jesus Christus, der unser Leben fordert, das ist das andere. Wer mit Jesus unterwegs ist, wird von seinem Ergehen mit betroffen. Nicht, dass das Leiden von Menschen denselben Opfercharakter haben könnte, aber das doch so, dass das Kreuz von Jesus auch seinen Schatten auf die Nachfolger wirft. Und es ist eben nicht nur ein Schatten. Für die ersten Jünger war das mehr als handgreiflich. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Und das war im Blick auf die bevorstehende Kreuzigung gesagt. Wer ein Kreuz trägt, wird auch bald darauf daran gehängt. In drastischen Worten macht Jesus klar, wer mit mir unterwegs ist, kann nicht auf den Rosengarten hoffen. Er ist nicht auf dem Weg nach oben, den alle Welt anstrebt. Er nimmt mit seinem ganzen Leben an meinem Ergehen teil. Er verliert, äußerlich und vordergründig betrachtet, nicht weniger als sein Leben. Wir wissen, durch die Kirchengeschichte hindurch haben Christen ihr Leben als Märtyrer beschlossen. Märtyrer heißt ja ursprünglich Zeuge. Sie waren Zeuge bis zur letzten Konsequenz. Sie folgten Jesus nach und dafür hat man sie umgebracht. Das galt für die meisten der 12 Jünger. Aber das gilt heute ja nicht weniger. Und deshalb erreichen uns solche Nachrichten aus Indonesien, aus Nigeria. Kirchen und christliche Schulen werden angezündet. Christen werden verfolgt, vertrieben, finden einen schrecklichen Tod. Wie aber ist dieses Wort vom Kreuz in unserer Umwelt zu deuten, wo wir ja in aller Regel ein recht behütetes Leben führen? Nochmal zur Erinnerung: Jesus geht ins Leiden und lässt sich kreuzigen. Er, der Herr und Richter der Welt, stirbt für die Angeklagten. Und das hat nun Konsequenzen für seine Leute. Auch sie, auch wir Christen, können nicht unser Recht mit Gewalt durchsetzen wollen. Wir können uns nicht auf Kosten anderer hervortun wollen. Das Kreuz des Christus streicht das durch. Unsere Eigenmächtigkeit, unsere Härte, unsere Gleichgültigkeit und unseren Trotz, unser Geltungsstreben und unsere Verliebtheit in uns selbst. Wir sind mit Christus gestorben, so beschreibt es Paulus. Das Alte ist vergangen und deshalb markiert das Kreuz unser Leben. Hoffentlich meinen wir nicht, hier käme etwas typisch Kriecherisches am christlichen Glauben zum Vorschein. Es ist vielmehr umgekehrt. Wir werden frei, weil die alte Melodie unseres Lebens ausgespielt hat. Wir brauchen uns nicht mehr mit Gewalt durchzusetzen. Wir müssen nicht um jeden Preis Recht haben. Wir haben es nicht mehr nötig, andere klein zu machen, damit wir groß herauskommen. Christus schenkt uns sein Recht und er macht uns zu seinen Freunden. Und das ist genug. Darum ist die Botschaft von Jesus Christus Botschaft der Befreiung. Ob wir ihm das glauben? Denn wir sind ja stets neu geneigt, wieder die gängigen Maßstäbe unserer Zeit zu übernehmen. Die Konsequenz, sich dann Jesus und seiner Worte zu schämen, so zu tun, als gehörten wir gar nicht dazu, als würden wir nicht aus der großen Reihe der anderen tanzen. Jesus sagt: Evangelium, Freudenbotschaft, Freiheitsbotschaft hat mit meinem Kreuz zu tun. So paradox, so widersprüchlich das auch klingen mag, es ist so. Wer um jeden Preis sein Leben festhalten, seine eigene Haut retten will, der erfährt, das ist genauso, wie wenn man Sand krampfhaft in seiner Faust zusammendrückt. Er rinnt zwischen den Fingern durch. So würden wir gerade unser Leben verlieren. Wer sich aber an mich, an Jesus hängt, trotz dieses unansehnlichen Wegs, der findet das Leben. Das Bekenntnis zu Jesus hat sogar dann Gültigkeit, wenn er als Herr und Richter dieser Welt erscheint. Umgekehrt, wem der Beifall der Mitmenschen wichtiger war als die Verbindung mit dem Mann, mit dem Kreuz, wichtiger als der schlichte Satz, ich gehöre auch zu dem Jesus von Nazareth, der wird dann keinen anderen haben, der sich für ihn einsetzt. Unterwegs mit Jesus Christus, der unser Leben fordert. Und zum Schluss, unterwegs mit Jesus Christus, der uns das Leben schenkt. Jesus fordert seine Nachfolger nicht nur, sondern er schenkt. Er schenkt uns das Leben. Es ist sein Leben. Da gibt sich einer hin und findet sich. Da ist jemand für andere da und so kommt Freude ins eigene Leben. Man lässt den eigenen Ruhm und findet sich auf einmal von Gott hochgeehrt und für voll genommen. Das sind keine Allerweltserfahrungen. Das gibt es nicht für Zuschauer, sondern das sagt Jesus zu denen, die mit ihm unterwegs sind. Wer sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, der wird's erhalten. Er wird's erst richtig finden. Ja, er wird sein Leben im eigentlichen Sinne des Wortes retten. Ein früherer Kollege hat mir einmal eine bemerkenswerte Geschichte erzählt. Er war zu Vorträgen unterwegs und war in diesem Ort bei einer jüngeren Familie untergebracht. Und im Gespräch erfuhr er, ein Verwandter hatte im Lotto den Jackpot gewonnen. Mehr als 5 Millionen Euro. Der Traum von Millionen von Menschen war bei einem Wirklichkeit geworden. Und deshalb konnte er nun seine Geschwister fürstlich beschenken. Er brauchte nicht mehr zu arbeiten. Aber inzwischen war er zum Alkoholabhängigen geworden, der seine Tage vor dem Fernsehgerät verbrachte. Hier hatte einer das Leben gewonnen und es trotzdem verloren. Gewiss ein sehr seltener Vorfall. Aber im Grunde unseres Herzens wissen wir nur zu genau, wie wir selbst uns an so einer Art von Leben orientieren. Jesus dagegen lädt uns zu umfassender Umkehr ein. Nicht wir nehmen uns das Leben, sondern er schenkt es uns. Es ist sein Leben. Wahres Leben gibt es nicht anders als unter dem Ja Gottes. Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Wenn er zu uns steht, fehlt es uns an nichts, selbst wenn der Schatten des Kreuzes unser Leben markiert. Es kann tatsächlich nichts Besseres geben, als uns von Jesus ermutigen und einladen zu lassen, komm, folge mir nach, auf dem Weg mit mir. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir sind beschämt über die Größe deiner Liebe. Du hast dein Leben dahin gegeben, damit wir das Leben finden. Du schenkst uns neues Leben. Du verwandelst uns durch deine Liebe. Und darum bitten wir dich, lass unser Leben von dir bestimmt sein. Bewahre uns davor, uns nur am Vordergründigen und Oberflächlichen zu orientieren. Mach uns gewiss, dass dein Weg der gute Weg ist, auch wenn wir dabei unser Eigenleben verlieren. Vergib uns, wenn wir nur auf uns selbst geschaut haben, wenn wir selbstzufrieden und überheblich waren. Wir bitten dich jetzt für diejenigen, die deine Zuwendung besonders brauchen, für die Zweifelnden, für die Niedergeschlagenen, für die Kranken, die Sterbenden, die Trauernden. Sei ihnen nahe als der, der die Tiefen des Leides und Todes selbst erlebt hat. Ganz besonders bitten wir dich für unsere Mitmenschen, die in der Ukraine, in der Türkei, in Syrien leiden, die vom Tod bedrohten, die Verstörten, die um ihr Leben fliehen, die zerrissenen Familien. Wir rufen dich an. Gebiete Einhalt dem Morden und der Zerstörung und erbarme dich über alle, die auf deine Hilfe hoffen. Wir bitten dich für deine Gemeinde in der ganzen Welt. Lass sie in aller Verwirrung klar und deutlich auf dich als das wahre Leben hinweisen. Sei besonders bei den Geschwistern, auf denen das Kreuz schwer lastet, weil sie wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Halte auch uns fest an deiner Hand, auf deinem Weg und bring uns in dein ewiges Reich. Amen. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ja, wir dürfen einladen. Nächsten Sonntag ist auch wieder Gottesdienst. Und dann aber wichtig für unsere auswärtigen Sonntagsgäste, dann ist zweimal kein Gottesdienst. Am 5. und 12. März haben wir Gruppen im Haus und deshalb keinen öffentlichen Gottesdienst. Vorne gibt es noch Zettel, wenn Sie noch eine Erinnerungshilfe mitnehmen wollen. Heute Abend haben wir Besuch von Judith Reumann, die bei der KEB in Schweden arbeitet. KEB, Kinder entdecken die Bibel. Manche von Ihnen kennen auch Gerd Walter Buskis, der frühere Europaleiter der KEB, und Judith arbeitet also aktuell in Schweden. Eine hochspannende Arbeit. Ich lade Sie ganz herzlich ein um 19 Uhr heute. Und dann eine Vorausschau für den 17. bis 21. März. Und zwar werden wir da Ehepaar Kamphaus zu Gast haben im Haus. Und da sind auch auswärtige Gäste eingeladen zu den Vorträgen. Vormittags immer 9.45 Uhr, abends 19 Uhr. Das Thema Machthaber dieser Welt, Nebukadnezar oder Daniel? Ich glaube, es ist ein sehr spannendes und auch sehr aktuelles Thema. Also Sie können gerne teilnehmen. Wenn Sie für Ihre Gemeinden vielleicht auch Interesse hätten, könnte man Ihnen noch solche Aushänge mitgeben. Ja, und dann habe ich Herrn Hahn gebeten, dass er uns zum Opfer was sagt heute und uns den Segen auch zuspricht.
Ja, wenn Sie im Januar schon mal da waren, dann haben Sie das gehört, was ich jetzt heute wieder sagen werde. Vielen Dank für diese Möglichkeit. Unser Herz schlägt noch stark für Brasilien, für die Ausbildungsstätte, an der wir vor Jahren tätig waren. Das sind jetzt besondere Tage, da findet jedes Jahr der Jugendkongress über die Karnevalstage, Faschingstage statt, also von vorgestern, glaube ich, bis am Dienstag kommen ja, 1500 junge Leute da zusammen und haben miteinander Bibelzeiten, auch Sport spielt natürlich in Brasilien eine große Rolle, ist ja auch Ausgang vom Sommer jetzt gerade, gute Zeit. Und dann beginnt das neue Studienjahr mit einer Bibelschule einjährig für junge Leute oder auch ältere, die sich da etwas kundig machen möchten, und es beginnt gleichzeitig auch die theologische Ausbildung, 4 Jahre. Da sind dieses Jahr 25 neue Studenten dabei. Nach etwas dürren Zeiten freut uns das sehr, dass die sich ausbilden lassen, werden entweder Pfarrer in der lutherischen Kirche oder Missionare in der Gemeinschaftsarbeit oder irgendwo sonst. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Und diese Ausbildungsstätte, die braucht zum Beispiel Finanzen für die Stipendien, weil die Studenten, das ist einfach nicht leicht machbar in einem etwas aufgewühlten Land wie Brasilien, und deshalb werden die unterstützt und dafür sind dann auch entsprechende Gelder nötig. Und wenn Sie da was dazu beitragen wollen, wäre das ganz toll, und die freuen sich da sehr. Herzlichen Dank schon im Voraus für alles, was Sie da einlegen. Ja, und dann wünsche ich Ihnen eine gesegnete Woche, Beginn der Passionszeit, einen frohen Sonntag und bitte Sie, unter dem Segen des Herrn dann auch in diesen Tag und in diese Zeit zu gehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.